Hallo zu O-Money, dein Podcast über Geld
und Gefühle.
Naja, welche Gefühle wir zu Geld haben. Ich bin Simon von Invest Science und mache Finanzen auf Social Media.
Ich bin Janika und ich bin Journalistin.
Und heute reden wir über
den richtigen Moment und der ist immer jetzt. Ich freue mich, ich habe heute Bärlauchpesto gegessen. Ich hoffe, du kannst es nicht riechen.
Doch, ich rieche es bis hierher und ich wünschte, ich wäre in einem anderen Raum.
Ja.
Worum geht's heute?
Heute geht's um den richtigen Moment und der ist immer jetzt.
Für was?
Zum Beispiel, um mir was Nettes zu sagen.
Janika, dein Mundgeruch ist heute wirklich wunderbar. Ich rieche überhaupt nichts, dass du heute Bärlauchpesto gegessen hast.
Ich habe mir auch extra noch Kaugummi gekauft vorhin.
Ja, das. Vielen Dank, dass du das gemacht hast, auf jeden Fall.
Für was ist für dich der richtige Moment jetzt?
Jetzt, in diesem Moment. Also der richtige Moment ist, jetzt natürlich Podcast zu machen, aber auch natürlich übers Investieren zu sprechen.
Mhm.
Und in dieser Folge geht es darum, dass es eigentlich am Aktienmarkt immer der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist. Frage an dich, investierst du schon?
Mm-mm.
Nee. Was?
Ja, weil
der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt,
ja,
und du investierst
nicht. Ja, der richtige
Zeitpunkt
ist immer jetzt. Aber
ich komme rüber zu dir und wirk dich.
Aber die Sache ist, man muss sich ja auch darum kümmern. Also der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Ich habe, glaube ich, nicht so dieses Ding von, ich glaube, gerade ist nicht so ein guter Zeitpunkt, um das zu machen. Das lohnt sich nicht. Sowas wie beim Wohnungen kaufen. Ne? Da überlege ich gerade schon, ist es jetzt schlau? Ist es eher in 5 bis 10 Jahren schlau, wenn die Immobilienpreise nicht mehr so krass sind? Aber so beim Investieren habe ich das eigentlich nicht, dass ich so denke, ja, aber jetzt ist nicht so eine gute Zeit. Es rentiert sich nicht. Ich bin nur einfach zu faul. Und Simon, du investierst ja schon.
Genau.
Was war für dich der Punkt, wo du es geschafft hast zu investieren?
Der war tatsächlich gar nicht so schwer, weil damals an meiner Hochschule war ein Börsenexperte von NTV. Ich hoffe, ich habe das in dem Podcast noch nicht erzählt. Egal, die Story wird hoch und runter gerattert. Auf jeden Fall war der so motivierend. Ich wollte ihm eigentlich nur kritische Fragen stellen.
Oh, und dann hattest du einen Man-Crush.
Und dann hatte ich einen neuen Man-Crush, weil er das so emotional und gut verpackt hat, dass ich mir natürlich gleich wie ein kleiner Follower am nächsten Tag die erste Aktie quasi gekauft habe. Aber es war sehr erfolgsversprechend. Jetzt so im Nachhinein, damals natürlich nicht gut gehandelt, aber quasi das, was man heute auch sehr vielen Leuten immer gleich empfehlen würde, einfach mal anfangen mit wenig Geld und dann ein bisschen was dazulernen und ausprobieren.
Mega cool, dass der dich so motiviert hat.
Ja, und jetzt sitze ich heute hier. Und Fun Fact bei der ganzen Geschichte, ich habe ihn vor ein paar Wochen auf LinkedIn geaddet und habe ihm das geschrieben.
Oh.
Also Holger Scholze, jetzt antworte endlich auf LinkedIn, du Freudiger.
Ja, nein. Das war ein bisschen Liebe dafür, Simon.
Ja, nein, es war wirklich, wie gesagt, ich habe ihm eine nette Nachricht geschrieben, aber wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, welcher unseriöse Typ ist das jetzt, und der schreibt mir jetzt hier auf LinkedIn.
Ich würde mich freuen, wenn uns Leute sowas schreiben würden.
Ja, also natürlich. Wenn ich freue mich auch immer mega.
Euch schon motiviert hat, was ihr hier hört, sagt uns das doch mal.
Mhm. Kommen wir mal zum ersten Punkt, inhaltlich. Wieso ist es denn jetzt eigentlich in diesem Moment sinnvoll zu investieren? Und also so rein generell von der Übersicht ist natürlich klar, wenn man sich überlegt, in Aktien zu investieren, dann gibt es eigentlich immer so zwei Möglichkeiten, die man sich als Frage stellt. Der erste ist, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen? Und beziehungsweise man kann auch ETFs kaufen, aber wir sagen jetzt mal vereinfacht gesagt, Aktien zu kaufen. Dann sagt uns eigentlich unser Bauchgefühl sehr, sehr oft nein, weil vielleicht die Kurse jetzt in der Vergangenheit gestiegen sind und vielleicht auch Experten sagen, ja, jetzt ist nicht der perfekte Zeitpunkt. Es ist jetzt schon so teuer, eigentlich traue ich mich jetzt nicht zu investieren, weil es ist doch eigentlich alles überbewertet. Das ist der eine Fall, und der andere Fall ist?
Ja, der andere Fall ist, dass der Kurs halt schon mega scheiße ist, mega down. Und man dann denkt so, ja, warum sollte ich das jetzt machen? Es geht ja sowieso nur nach unten.
Ja, und das nennt man, ist ein bisschen abgedroschen, nennt man natürlich so in ein fallendes Messer zu greifen. Das ist quasi unter Börsianern so ein, nicht ein Running Gag, aber so dieser klassische Spruch, greif nicht in ein fallendes Messer. Das ist das Dümmste, was man machen kann. So ein bisschen diese Grundthematik, vor der man quasi steht, wenn man in Aktien investieren will. Und ich glaube, auch deswegen wollen sehr, sehr oft Leute nicht investieren, weil sie immer so ein bisschen Angst haben, ist denn jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt?
Ist ja auch gut nachvollziehbar, ne? Dass man das nicht so richtig gut einschätzen kann. Also irgendwie auf der einen Seite hat man irgendwie, glaube ich, nicht so richtig Bock, viel Geld auszugeben. Und gleichzeitig hat man aber auch nicht Bock, bei einem Kurs mitzumachen, der ja gerade sowieso nicht so mega abgeht.
Ja, natürlich.
Also vom besten Gefühl her will man ja wenig ausgeben und dann viel davon haben.
Ja, oder wie man auch sagen würde, buy low und sell high. In der Realität sieht das tatsächlich bei ganz, ganz vielen Leuten anders aus. Die kaufen hoch und verkaufen zu niedrigen Kursen, also machen dann nicht so ein gutes Geschäft, wenn sie da aktiv rangehen. Deswegen, weil man, das ist auch so aus wissenschaftlichen Studien aus den letzten 50 Jahren, ich habe jetzt keine konkreten Studien, die ich jetzt hier nenne, aber generell Konsens unter allen Professoren, die man da draußen hat, ist, wenn man da aktiv versucht, so diesen besten Zeitpunkt herauszufinden, dann wird das meistens nicht klappen.
Ja.
Und wieso das nicht klappt, da kommen wir jetzt im weiteren Verlauf dazu. So, das Erste bei der ganzen Geschichte ist, was man sich bewusst machen muss, wenn man jetzt investiert, dann sollte man eben nicht irgendwie auf eine sehr kurze Zeit investieren, sondern man sollte möglichst lange investieren. Und man kann sich jetzt mal überlegen, wenn jetzt heute die Kurse beispielsweise im DAX stehen, irgendwie bei 13.000, 14.000 Punkten, wo wird der DAX in 50 Jahren stehen, wo wird der DAX in 30 Jahren stehen oder auch generell Aktienmärkte, dann stehen die höchstwahrscheinlich höher, als sie heute stehen. Und ob ich dann beim Kurs von 12.000 oder 13.000 kaufe und der steht mal bei 30.000 oder 32.000, dann ist das nicht so ein großer Unterschied. Klar, jetzt in dem Moment, so fühlt es sich für mich schlecht an. In Zukunft macht dieser kleine Unterschied quasi in den Preisen oder auch dieser größere Unterschied auf eine sehr, sehr lange Sicht nicht so viel Unterschied. Ein anderer wichtiger Punkt ist ja, dass wenn man nicht investiert, also angenommen, ich sage jetzt, nee, mir sind die Kurse zu hoch, dann bedeutet das ja im Endeffekt, dass ich ja trotzdem mein Geld irgendwo rumliegen habe.
Also das ist nämlich der Denkfehler, den die meisten machen. Die denken, ja okay, ich habe keine Aktien, ich investiere mein Geld nicht, ich spar's. Aber in dem Moment, wo du es auf einer Bank hast, investierst du es ja auch auf eine Art, weil die Bank ja mit deinem Geld schon auch Sachen machen kann.
Die kann Sachen machen und auf der anderen Seite gibt es dieses böse Stichwort Inflation.
Yes.
Was wir auch gerade in Deutschland haben, das werden sehr, sehr viele Leute gerade an den Spritpreisen merken. Ist auch eine Form von Inflation. Und das Geld wird dann natürlich deutlich weniger wert. Das heißt, man entscheidet sich nicht zu investieren und investiert dadurch quasi trotzdem und zwar in nichts und hat weniger Geld übrig. Die Alternative wäre, in irgendwas zu investieren und damit hoffentlich dann Profite zu machen. Natürlich geht man beim Investieren auch immer ein Risiko ein, deswegen muss quasi bei jeder Investition auch ein bisschen Geld rausspringen, sonst würde es keinen Sinn machen.
Ja.
Das ist so ein bisschen.
Ja, aber das kann man sich quasi schon mal hinter die Ohren schreiben. Man kann sowieso nicht investieren. Und das könnte einen ja schon dazu antreiben, den Schritt in eine bessere Investitionsrichtung zu gehen.
Und generell, wenn man jetzt vielleicht in Aktien investieren will oder im Aktienmarkt unterwegs ist, dann ist es auch so, dass man natürlich versuchen kann, ah okay, die Ukraine-Krise, die ist jetzt vielleicht übermorgen vorbei oder vielleicht auch in 3 Monaten.
Oh.
Hoffentlich. Jetzt mal abgesehen von anderen Faktoren, aber auf die Börse gesehen, macht das jetzt für Deutschland schon, ist das ein großer Einflussfaktor. Und wenn die dann mittelfristig vorbei ist, könnte man ja dann denken oder kurzfristig, ah okay, dann steigen die Aktienkurse, dann steige ich jetzt noch ein, weil es billig ist. Oder ach, das hört nie auf, das wird nochmal schlimmer, dann sinkt es wieder. Aber Aktienkurse kann man nicht prognostizieren, egal wie diese Krise jetzt auch ausgeht oder rein generell, sind Aktienkurse einfach auf eine sehr, sehr lange Zeit nicht zu prognostizieren. Auch wenn es da draußen sehr, sehr viele Zeitschriften gibt, die so tun, als wäre das möglich.
Es gibt aber genauso viele Studien, die sagen, dass man das nicht kann.
Genau, und das ist ja eigentlich das Wichtige. Also das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, vielleicht so als Erklärung. Ich versuche mich halt möglichst nicht auf irgendwelche Marktschreier oder Leute, die irgendwelche Interessen dahinter haben können und so Finanzmedien oder gewisse Kanäle, die, ja, wo es darum geht, irgendwie Einzelaktien oder Börsenbriefe zu vermarkten und zu bewerben. Von denen würde ich rein generell so aus persönlicher Sicht und aus meiner eigenen Erfahrung über die letzten Jahre gesehen eher abraten und eher zu seriöseren Quellen gehen, die nicht so viel kommerzielles Interesse haben, wie zum Beispiel Professoren. Die veröffentlichen dann Studien und diese Studien, wie du eben schon gesagt hast, die sprechen eigentlich eine komplett andere Sprache.
Ja, weil man weiß halt nicht, also ne, es ist halt wie du sagst, die Ukraine-Krise kann vorbei sein, aber Corona haben wir auch nicht kommen sehen. Also ne, man weiß halt nicht, ob die nächste Scheiße wartet, die Kurse wieder einbrechen lässt. Deswegen ist irgendwie, also das ein ganz schlechtes Argument, so auf sichere Zeiten zu warten.
Ja, irgendeine Scheiße kommt immer.
Ja, und was man halt weiß, also man weiß nicht genau, wie sich die Kurse entwickeln, aber man weiß schon, und das haben Studien eben gezeigt, dass Aktien so auf langfristige Sicht schon mal die beste Durchschnittsrendite haben. Also das ist so das Sinnvollste, was du machen kannst, zumindest um dein Geld sich vermehren zu lassen.
Ja, Da muss man natürlich auch dazu sagen, da wird jetzt normalerweise bei diesen Berechnungen nicht dieser Leverage-Effekt mit einberechnet. Das ist an dieser Stelle recht wichtig, den zu erklären. Wenn man beispielsweise in Aktien investiert, dann investiert man wirklich nur sein Geld, zumindest im Regelfall, was man auch wirklich hat. Man hat 10.000 Euro und steckt das beispielsweise in breit gestreute ETFs. Wenn man sich eine Immobilie kauft, dann ist es meistens eher so, dass man eine Immobilie für angenommen 100.000 Euro kauft, aber selber nur 10.000 Euro bereitstellt. Und die anderen 90.000 Euro, die kommen von der Bank. Das heißt, man nimmt sich einen Kredit auf. Daher ist es dann so, dass man sein eingesetztes Geld, in diesem Fall diese 10.000 Euro, hebelt. Auf Englisch heißt das Leverage. Das heißt, diese 10.000 Euro setzt man ein, um sich letztendlich eine Immobilie für 100.000 Euro zu finanzieren. Und weil man nur so wenig Geld einsetzen muss, hat man einen viel größeren Hebel, um daraus Geld zu machen, als wenn man natürlich 10.000 Euro komplett investiert mit Aktien und diese Hebelwirkung nicht hat.
Okay, das heißt also, ich sag mal so, für kleine Anleger, wie ich sie jetzt bin, ne? Ich habe jetzt nicht das Geld gerade auf dem Konto, um mir jetzt eine Wohnung in Frankfurt gönnen zu können, die im Schnitt irgendwie mal mindestens 500.000 Euro kostet für 3 Zimmer.
Wenn das reicht.
Ja, genau. Also ich glaube, wenn man starten will, macht wahrscheinlich Aktie dann doch erstmal relativ viel Sinn, weil man relativ viel rausbekommt. Und mit dem schönen Aktienmoney kann man ja dann auch eine Immobilie kaufen. Und das, dann hebelt man sein Geld so richtig, richtig krass.
Das wäre zumindest ein recht guter Weg, ja.
Boom, okay. Aber Simon, irgendwie ist mir das gerade auch ein bisschen zu viel Gelaber. Ich will gerne wissen, was war dein Fail der Woche?
Der Fail der Woche.
Mein Fail der Woche, liebe Jannika. Du kannst mich ja nicht so mit den kalten Füßen erwischen. Was war mein Fail der Woche? Da muss ich ja monatelang drüber nachdenken. Das mache ich jetzt ernst.
Okay, ich erzähle schnell mein Fail der Woche.
Ja, danke.
Mein Fail der Woche waren 2 Zugtickets, die ich gebucht habe zu meiner besten Freundin nach Heidelberg. Sie ist 30 geworden am Wochenende und ich wollte so süß sein und sie besuchen am Montag, von der Arbeit abholen. Dann hat sie mir zum Glück gesagt, dass sie sehr wahrscheinlich Corona-positiv ist. Ich bin dann nicht hingefahren. Bisschen mehr als 30 Euro in den Sand gesetzt. Naja.
Und du hast einfach diese Tickets an bedürftige Leute gespendet, die unbedingt
dahin wollten. Nee,
die sind auf deinen Namen, stimmt.
Ja. Oh,
Deutsche Bahn, schlimmste Bahn.
Super beschissene Bahn. Ja, das war mein Fail der Woche.
Ich habe keinen Fail der Woche.
What?
Ich habe einen Win der Woche.
Oh.
Ich bin in Berlin schwarz U-Bahn gefahren. Eigentlich. Ich hatte nur einen super Sparpreis, weil ich von Berlin nach München musste. Und da ist auch kein City-Ticket dabei, dachte ich. Auf jeden Fall wurde ich kontrolliert und mir ging ziemlich die Pumpe und ich habe ich dachte, ich habe kein City-Ticket und auf jeden Fall haben die es kontrolliert und es hat funktioniert. Aber ich bin mir sicher, sagt's mir mal, ist beim Supersparpreis in Deutschland bei der Deutschen Bahn City-Ticket dabei? Nicht, dass ich wüsste.
Nee.
Deswegen war es ein Win der Woche.
Oh ja, das ist auf jeden Fall ein fetter Win der Woche. Beide Bahngeschichten. Sweet.
Ja, stimmt. Stimmt.
Der Fail der Woche.
Ein anderer Punkt, den wir jetzt schon so ein kleines bisschen angesprochen haben, der Preis des Wartens.
Das ist übrigens von Gerd Kommer, bei dem wir sehr viel nachgelesen haben und der hat das so genannt.
Genau, ein T-Online-Artikel von Gerd Kommer. Er schreibt ja auch sehr, sehr gute Bücher. Aber da hat er quasi so ein bisschen die Erkenntnisse von jahrelanger Finanztheorie und Finanzwissenschaft nochmal auf den Punkt gebracht. Auf jeden Fall das Konzept der Opportunitätskosten wird dem einen oder anderen vielleicht schon bewusst sein. Wenn man nämlich nicht investiert, dann wartet man ja an der Seitenlinie und es entgehen einem Gewinne. Weil wir wissen, Aktien steigen langfristig betrachtet 7-8% im Durchschnitt. Und diese entgangenen Gewinne, naja, die sorgen dann natürlich dafür, auf der einen Seite auch für Frustration, haben wir schon vorhin geklärt. Man ärgert sich, wieso bin ich noch nicht eingestiegen. Wenn man aber eben direkt einsteigt, hat man zumindest langfristig gesehen immer sehr, sehr gute Karten. Deswegen auch ein sehr, sehr guter Punkt.
Genau, um mit dem Investieren halt direkt anzufangen. Also nur nochmal zum leichteren Verständnis. Wenn ich nicht investiere, kriege ich nichts. Und wenn ich sofort schon damit anfange, obwohl jetzt, keine Ahnung, die Ausgangslage sich nicht perfekt anfühlt, kriege ich aber schon mal ein bisschen kleine Gewinne. Und auf lange Sicht rechnet sich das halt immer, weil du auch mit den kleinen Gewinnen, also sagen wir, der Kurs ist gerade irgendwie nicht so gut, Aber auch mit diesem kleinen Gewinn hast du am Ende mehr gewonnen, als wenn du nicht investiert hättest.
Genau. Sind halt natürlich auch immer Durchschnittsannahmen, muss man halt fairerweise auch sagen. Ja. Es kann auch theoretisch sein, dass morgen die Börse einbricht. Es geht eben wirklich nur langfristig nach oben.
Aber das ist ja eigentlich, wie geil ist das? Es geht halt langfristig nach oben.
Ja, das muss man sich halt bewusst machen, weil ich glaube, die meisten Leute, die an der Börse investieren, die gehen nicht, das glaube ich, das weiß ich, die gehen sehr, sehr kurzfristig vor. Ja, die denken sich eben nicht, ja, in 15 Jahren, dann sieht es gut aus, sondern es ist eher, wie sieht es in 2-3 Monaten aus? Simon, welche Aktie soll ich kaufen? Ja. Wie denkst du, sind die Chancen dort?
Tatsächlich ist es auch so, also wenn man immer noch so ein bisschen zögert, ne? Wir haben jetzt schon ein paar Sachen gesagt, so die echt dafür sprechen zu investieren. Wenn man jetzt aber immer noch so das Gefühl hat, ich weiß nicht so recht. Man muss ja auch nicht sein ganzes Geld auf einmal anlegen. Man kann ja auch einfach sagen, man nimmt einen Betrag, teilt den auf und investiert das über ein paar Monate hinweg, immer mal wieder in Sachen. Und dann kann man einfach gucken, wie sich's anfühlt. Man kann ein bisschen dazulernen, das beobachten und sowas. Ne? Also diese ganze Welt, in die man da einsteigt, ist ja auch eine, die man erstmal kennenlernen muss. Und dann kann man das so peu à peu lernen und dann peu à peu investieren.
Wenn du jetzt 5.000 Euro zur Verfügung hättest,
ja,
würdest du die dann auf einen Schlag investieren oder per Sparplan?
Per Sparplan, glaube ich.
Und würdest du zusätzlich noch einmal Investitionen machen? Oder?
Ja, ich glaube, vom Gefühl her würde ich sagen, ich nehme von diesen 5.000 Euro einen Teil X und baller damit schon mal los und habe dann schon mal ein bisschen was laufen. Und dann gucke ich quasi, wie ich die Sachen weiterhin langfristig bespare. Ne? Wir haben da ja auch in unserer letzten Folge drüber geredet, so dieses kontinuierliche Besparen ist halt immer einfacher, finde ich, als wenn man so einen Batzen nimmt und an den dann gefühlt auch erstmal nicht mehr rankommt.
Ja. Ja, weil das ist wirklich eine der Fragen, die eigentlich immer wieder für die meisten Leute aufkommt. Soll ich jetzt per Einmalanlage machen? Soll ich jetzt per Sparplan? Man kann aber auch einfach sagen, okay, ich habe kein Geld, dann mache ich halt einen Sparplan.
Ja, also ist ja auch super.
Halt, wenn ich jetzt halt keine 5.000 Euro auf der Kante habe, sondern ich kriege jeden Monat mein Gehalt, dann mache ich halt einfach einen Sparplan. Und wenn ich, ja, geerbt habe oder was auch immer, einen höheren Geldbetrag, dann könnte ich auch theoretisch einfach eine Einmalanlage machen, weil das rentiert sich zumindest langfristig genauso wie ein Sparplan. Mhm. Rein prinzipiell gesehen ist natürlich dieses Vorgehen des Sparplans schon mit eine der sehr, sehr sinnvollsten Sachen, die man macht, weil man sich einfach weniger bescheißt. Man stellt den einmal ein, das ist automatisiert.
Ja.
Und man hat nicht immer den Gewissenskonflikt, dann doch wieder zu sagen, vielleicht ist es ein bisschen teuer, ein bisschen günstig.
Ja, und es ist ja auch super wichtig. Also ich finde, ne, gerade wenn man noch nicht so super viel Geld verdient, vielleicht noch gar nicht so ein stabiles Einkommen hat, eine Rücklage zu haben, an die man gut rankommt, ist ja auch wichtig. Ne? Für, weiß ich nicht, ich habe werd auf eine Hochzeit in die Toskana eingeladen und brauche halt irgendwie gerade mal 600 Euro, dann ist natürlich scheiße, wenn die ganzen 5.000 Euro, die ich habe oder die ich mal angespart habe, irgendwo liegen und ich muss sie erstmal wieder rausbefreien. Also deswegen finde ich das eh immer ganz cool, wenn man so einen Teil zwar auf der Bank liegen hat und man weiß, es ist nicht so schlau, aber man kommt gut ran und den anderen Teil halt eben so, dass man nicht so versucht, es ständig daran zu gehen. Also ist für mich so eine ganz gute Lösung.
Ja, das ist ein sehr pragmatisches Vorgehen. Jetzt haben wir ja so ein bisschen drüber geredet, was man in Aktien investieren sollte. Jetzt wollen wir aber noch ein kleines bisschen die Differenzierung machen. Lieber nicht in Einzelaktien zu investieren, mhm, und auch nicht in aktive Fonds. Das sind, ja, also Einzelaktien sind eher spekulative Natur tatsächlich, auch wenn man da denkt, man kann da viel recherchieren und hat da besonderes Wissen. Tatsächlich in der Realität zeigt sich, dass es eher, ja, eine Spekulation ist. Aktive Fonds, da ist der Nachteil, dass die etwas teurer sind als jetzt beispielsweise ETFs. Und tatsächlich das beste Vorgehen ist, wenn man in breit gestreute, kostengünstige Indexfonds, wie zum Beispiel ETFs, investiert.
Dafür muss man natürlich wissen, was ein aktiver Fonds ist.
Was ist ein aktiver Fonds? Man kann sich so vorstellen, es gibt ja Einzelaktien. Und eine Einzelaktie kann man neben ganz vielen anderen Aktien in einen Fonds packen. Dann sind dann zum Beispiel 100, 150, 200 Aktien in einem Fonds drin. Und dieser Fonds ist einfach ein Anlageprodukt, um gleichzeitig in diese ganz vielen verschiedenen Aktien zu investieren. Und bei einem aktiven Fonds ist es dann so, da sitzt dann noch ein Manager dahinter, der sagt, ich bin besonders gut, ich bin viel schlauer als die anderen und dafür zahlt ihr mir von eurem Geld 2% oder manchmal auch 3, 4, 5%. Das kann man dann nach oben skalieren, je nachdem, wie gut er sagt, dass er ist oder welche Preise er nehmen kann. Und das sorgt dann letztendlich dafür, dass man selber weniger Geld in der Tasche hat.
Genau, bei ETFs, die laufen von alleine. Deswegen sind die nicht so teuer. Die machen aber vom Prinzip her das Gleiche. Man investiert gleichzeitig in mehrere Aktien. Und das ist halt super smart.
Das ist super smart, weil, so wie du es jetzt schon gesagt hast, die laufen von alleine. Was machen die im Endeffekt? Es gibt so verschiedene Aktienindizes weltweit. Beispielsweise auf dem DAX, das sind die 40 größten deutschen Unternehmen. Und so ein ETF, der würde dann einfach diesen DAX 1:1 wieder nach oben und nach unten läuft abbilden. Dadurch, dass er den nur abbildet und da eben kein Typ oder keine Frau dahinter steckt, wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass da kein Typ oder keine Frau dahinter steckt. Und dann sind die Kosten gegenüber einem aktiven Fonds 3, 2, 1,5% niedriger. Und das macht langfristig extrem, extrem viel Geld in der Rendite aus. Außerdem ist eben auch der Vorteil, die sind jederzeit an der Börse handelbar. ETFs sind außerdem sehr sicher, weil sie Sondervermögen sind und bei einer Bankenpleite deswegen auch geschützt sind.
Das ist halt mega nice.
Das ist auch ziemlich wichtig, weil in Deutschland gibt es eine Einlagensicherung. Das heißt, wenn du 100.000 Euro auf dem Tagesgeld hast, dann ist das noch sicher, aber jeder Euro darüber ist nicht sicher. Und diese Einlagensicherung, seitdem es die gibt, ich glaube 2014 und 2016, ist die glücklicherweise noch nicht in Kraft getreten. Also ist noch keine systemische Bank quasi, die eine Pleite erlitten hat. Aber man weiß halt auch nicht, was passiert, wenn es mal eine Bankenpleite gibt. Und wenn du mehrere Konten hast und du hast schon relativ viel Geld, jetzt vielleicht eher die älteren Zuhörer, auf mehreren Konten Tagesgeld in Höhe von 100.000 Euro weiß man jetzt auch nicht, oder 50.000 jeweils, und am Ende überschreitet es eben Betrag von 100.000 Euro, weiß man auch nicht, ob dir das vom deutschen Staat erstattet wird. Aber ETFs sind immer Sondervermögen, die sind immer sicher.
Das ist halt schon so gut, finde ich.
Ja, das sollte man auf jeden Fall bedenken.
Man denkt halt immer, die Bank ist so eine sichere Sache, ne? Und wie unsicher dein Geld da im Endeffekt ist,
ja,
darüber wird man halt nie aufgeklärt.
Nee.
Das finde ich schon heftig beschissen.
Tod den Banken. Tod dem Großkapital. Das ist ein linker Podcast.
Ja, Geld doch unters Kopfkissen.
Ja, Geld doch unters Kopfkissen. Ja, da kannst du halt gestohlen werden. Da kann dann ein Nachbar kommen.
Ja. Was ich auch ziemlich nice finde, ist halt, dass diese ETFs recht transparent sind. Also von vornherein ist quasi die Anlagestrategie bekannt.
Genau, und die ändert sich auch nicht. Also mit Anlagestrategie, da ist natürlich klar, wo investiert der ETF. Aber es gibt eben so kleine verschiedene Formen, ob der quasi die Gewinne, die so ein ETF produziert, ob der die jetzt ausschüttet oder ob der die wieder mit anlegt, in welche Länder der investiert, aber natürlich auch, wo der ETF aufgelegt worden ist und so ganz viele Feinheiten. Die werden wir sicherlich mal in einem anderen Podcast etwas näher besprechen. Aber, und das ist vielleicht auch für die Leute da draußen interessant, die sagen, ja gut, investieren ist ja schön und gut, aber ich möchte ja auch ein bisschen was für die Nachhaltigkeit tun. Das ist ja jetzt eigentlich dein Stichwort, Janika.
Ja.
Es sind nämlich ganz, ganz viele, es gibt mittlerweile ganz, ganz viele nachhaltige ETFs. Die sind auch kostengünstig und in die kann man auch leicht investieren.
Ja, das ist irgendwie cool, weil dann unterstützt man halt nachhaltige Unternehmen. Und ich persönlich habe damit so das beste Gefühl. Also das ist auch das Produkt, was mir quasi schon vorgeschlagen wurde. Und da habe ich so gemerkt, okay, da habe ich irgendwie Bock drauf, da rein zu investieren, weil es sich einfach gut anfühlt, mit meinem Geld was Gutes zu tun. Und man sagt ja auch immer, Klimawandel, am besten kann man das halt steuern über sein Portemonnaie. Und in dem Moment, glaube ich, wo du in einen nachhaltigen ETF investierst, hast du schon eine ganz gute Sache gemacht.
Ist auf jeden Fall ein möglicher Schritt,
ja,
in eine richtigere Richtung.
Wie hast du deine ETFs ausgewählt?
Nicht nachhaltig.
Warum überrascht mich das jetzt nicht?
Möglichst viel Umweltzerstörung.
Ja, stimmt.
Möglichst Kernwaffen, möglichst antisozial, Landminen,
ja,
und möglichst Ölfirmen.
Das sind meine Kriterien. Und trinkt gerade sein Wasser durch einen Strohhalm,
ja,
den er noch illegal erstanden hat.
Ich versuche maximale Umweltzerstörung für die maximale Rendite. Das sind meine Prämissen. Mit denen möchte ich maximale Rendite. Das lassen wir jetzt einfach so stehen.
Unkommentiert. Lassen wir einfach so stehen. Yep.
Ich lache da auch nicht an der Stelle. Das sind meine Überzeugungen.
Damit ist diese Podcast-Arbeit auch beendet.
Ja,
aber
es war schön mit Ihnen.
Es war eine schöne dritte, letzte Folge.
Dazu fällt mir ein, Janika.
Ja.
Was würdest du machen für kein Geld der Welt?
Für kein Geld der Welt.
Was würdest du erleiden?
Nein.
Nie wieder hören oder nie wieder riechen können?
Boah, das ist hart. Das ist echt hart, weil, also ich muss sagen, ich bin schon eine Person, so Geruch ist für mich schon krass wichtig. Also ich kann so richtig erinnern, wie manche Menschen, die ich lieb habe, riechen. Und dann macht mir das ein gutes Gefühl. Gleichzeitig wäre mein Job ohne hören können ziemlich beschissen. Also ich glaube, ja, für kein Geld der Welt würde ich auf mein Hören verzichten.
Fair enough.
Für kein Geld der Welt.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das haben wir eigentlich auch schon so ein kleines bisschen besprochen. Man kann leicht in ETFs investieren mit wenig Geld.
Yes.
Also eine der Ausreden doch schlechthin.
Man kann nämlich schon mit einem Euro in ETF investieren. Das finde ich ziemlich geil.
Als ich damals mit ETF-Sparen angefangen habe, ich weiß gar nicht, wann das war, 2015 oder 16, weil ich habe ja erst ein bisschen mit Einzelaktien quasi ausprobiert. Ich glaube, da war der erste ETF-Sparplan entweder 100 oder 75 Euro. Also wenn es 75, ich glaube eher 100. Und jetzt mittlerweile schon ab 1 Euro und man hat natürlich auch keine Gebühren mehr, also die da jetzt außenrum sind.
Ja.
Und das ist natürlich schon sehr, sehr einfach. Also jetzt irgendwie zu sagen, ja, schön und gut, ich habe kein Geld, um zu investieren, ist jetzt im Jahr 2022 auch nicht mehr die beste Ausrede. Da müsst ihr euch eine bessere Ausrede überlegen, wenn ihr da sagen wollt, ich investiere jetzt nicht.
Ja, und...
Und nachhaltig ist es auch noch, wenn man will. Es ist quasi kostenlos. Ja. Also du kannst eine App runterladen.
Also das zu tun ist quasi kostenlos, das zu starten, ne?
Genau, ja. Also das Produkt zu kaufen kostet mindestens 1 Euro.
Ja.
Ja, aber genau, du kannst loslegen quasi. Du kannst dir jetzt einfach morgen sagen, okay, ich mache das. Ich spare mir 5 Euro im Monat und leg die jetzt dann in ETFs an und hol mir kostenlos eine Banking-App. Oft, wenn man irgendwie solche Apps sich runterlädt, dann bekommt man auch noch Geld dafür. Also 20, 30 Euro oder...
Ja, ja, man braucht halt auch nicht viel. Wir haben schon über ETF-Sparplan geredet. Die sind vor allem für Leute, die halt jetzt, sagen wir mal, Kleinsparer sind. Ne? Also Leute, die jetzt nicht super viel Kohle haben. Irgendwie eine ganz gute Möglichkeit für so eine Geldanlage, weil man da eben schon mit super kleinen monatlichen Beträgen relativ rentabel sich was zusammensparen kann. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, die sind halt super flexibel. Also ne, wenn man irgendwie im Studium anfängt, da rein zu investieren und dann macht man seinen ersten Job und hat auf einmal 5-mal so viel Geld wie vorher, kann man es halt flexibel anpassen. Und das ist nicht super kompliziert. Also ich glaube, man muss jetzt nicht so wie früher irgendwo anrufen und das so ganz kompliziert umstellen, sondern ja, du gehst halt in deine App und änderst halt deine Sparrate und dann ist es irgendwie fein.
Ja, und wenn man jetzt nicht, also ich verwende immer so eine Analogie, wenn man jetzt mit seinem Motorboot losfährt und wenn man jetzt nicht gleich in die komplett falsche Richtung losfährt, das wäre aber dann quasi einfach nicht zu investieren, das wäre oder quasi Geld für sonst was rauszuhauen, das wäre jetzt die völlig falsche Richtung, dann braucht man lange. Aber wenn man jetzt mit seinem Motorboot nicht hundertprozentig kalibriert auf den richtigen, auf die Insel zusteuert, sondern so 10 Grad neben die Insel fährt, dann kann man seinen Kurs auf der Fahrt immer noch korrigieren und kommt dann trotzdem irgendwann zu der Insel an. Also der Weg ist schon ungefähr dann der richtige und man kann es immer noch anpassen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Vorgehen, was man so diesen Pragmatismus, den man eigentlich entwickeln könnte dabei,
ja,
der sinnvoll wäre.
Also wir fassen zusammen in dieser Folge: Am Anfang sieht es vielleicht unüberwindbar aus. Wir haben euch jetzt auch mit vielen Begriffen zugeschmissen, die erstmal einschüchternd sein können. Aber die Sache ist, es ist gar nicht so kompliziert. Man lädt sich so eine App runter, eröffnet da ein Depot und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit dem in ETFs investieren. Und ich werde versprechen, ich verspreche hiermit, dass ich bis zu unserer Folge in 4 Wochen... das gemacht haben werde.
4 Wochen ist ein guter Zeitraum, wenn wir jede Woche aufnehmen. Aber ja, nein, finde ich gut. Das ist natürlich auch eine Überwindung quasi. Und ja, es ist ja tatsächlich so, wie Jannika gesagt hat, man lädt sich eine App runter, man startet einfach. Am besten, ich würde auch persönlich raten, nicht jetzt irgendwie dann mit Tausenden von Euros oder dem ganzen Geld irgendwie reinzusteigen, sondern man fängt einfach mal an, beschäftigt sich dann automatisch ja auch damit.
Ja.
Ist ja auch so ein Vorteil. Man macht einfach mal und ja, dann ist man quasi... Dann investiert man, dann ist man großer Investor.
Ha.
Dann hat man den Dreh raus. Nee, tatsächlich. Es ist sehr, sehr sinnvoll. Man sollte damit anfangen, einfach morgen die App runterladen Nicht erst in 4 Wochen. Ich will dich ja nicht schlecht machen.
Das ist schon okay. Vielleicht fange ich auch morgen damit an, aber ich kenne mich ja selber gut und ich muss mir auf jeden Fall die Zeit geben. Die realistische Zeit, in der ich meine Faulheit überwinden werde.
Ja, ja.
Faul sind wir aber nicht mehr so lange, weil wir schon in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge für euch da sind.
Wir sind fleißige Bienchen.
Yes! Bis dahin, bleibt gesund.
Ciao, ciao.
Ciao.
Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann schreib uns eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und folg uns bei Insta unter omoneypodcast.